Die Schönheit Kiels erschließt sich nicht gleich auf den ersten Blick. Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins gleicht mitunter einer riesigen Baustelle, ist unfertig. Ein Ort, wo nur der Wandel beständig ist, wo Widersprüche wuchern. Freundliche Radwege und feindliche Asphaltschneisen, hübsche Neubauten und hässliche Altlasten, grüne Oasen und graue Parkwüsten. Kiel, eine Perle am Meer, die zugleich eine glänzende und eine raue Seite hat. Auch im Sport hat sich dieser Widerspruch lange gespiegelt. Da gab es die glänzende Seite der Perle. Den Segelsport von internationalem Format mit der Kieler Woche als Wettbewerb von Weltruf. Und klar, natürlich, den THW Kiel, den Handball-Rekordmeister, viermaligen Champions-League-Sieger. Für die Stars ist der THW eine der exquisitesten Adressen der Branche. Die Zebras, sie sind die deutsche Handballinstitution.
Der THW Kiel ist zum 23. Mal deutscher Meister.
Im Fußball aber sah es viel zu lange trostlos aus. Das war die raue Seite. Holstein Kiel, einst stolz der Stadt, deutscher Meister von 1912, Vizemeister 1910 und 1930. 1965 knapp in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga gescheitert und von 1978 bis 1981 Mitglied der damals zweigleisigen zweiten Liga, war im Laufe der Zeit zum Sorgenkind verkommen. Die KSV pendelte zwischen der Dritt- und Viertklassigkeit. Im Nirgendwo, in, und das ist im Aufmerksamkeitsbusiness Fußball die Höchststrafe, der Bedeutungslosigkeit. Doch das ist Vergangenheit. Die Gegenwart glänzt. 2017 stieg Holstein Kiel in die zweite Liga auf und im Mai 2024 schließlich nach einer sensationellen Saison zum ersten Mal in die erste Bundesliga. Es sind tektonische Verschiebungen im Kieler Sport, die auch mit dieser Stadt und dem Land etwas machen, die aber, Stichwort Kiel als riesige Baustelle, auch ein lange verschlepptes Thema immer drängender werden lassen. Das alte Holstein-Stadion, es ist der neuen Zeit nicht würdig. Holstein Kiel braucht einen Neubau an aktueller Stätte, im laufenden Spielbetrieb. Geschäftsführer Wolfgang Schwenke ahnt, was das bedeutet.
Hast du keine andere Möglichkeit. Ne? Das ist ja eine Operation am offenen Herzen. Du baust während des Spielbetriebs durch, aber auch die Situation können wir ja nicht verhindern, sondern die müssen wir auch so annehmen.
Dies ist ein R&D-Podcast. Mein Name ist Marco Nehmer. Ich bin Journalist und habe Holstein Kiel mehrere Jahre als Reporter begleitet für die Kieler Nachrichten, die ebenfalls zum Redaktionsnetzwerk Deutschland gehören. Ich habe in diesen Jahren Dramen und Triumphe erlebt und am 11. Mai 2024 schließlich den ganz großen Wurf, den Aufstieg in die Bundesliga, Ausgangspunkt der Geschichte, die dieser Podcast erzählt. Bisher haben Wolf Fuß und Heiko Ostendorp an dieser Stelle über das aktuelle Fußballgeschehen gefachsimpelt. Zuletzt gab es hier eine Sonderstaffel von Eine Halbzeit mit über das Phänomen Jürgen Klopp von Hendrik Buchheister. Ab Ende August wird es an dieser Stelle wie gewohnt den wöchentlichen Talk zur neuen Bundesliga-Saison geben, dann mit Almut Schuld und Roman Gerd. Das ist die dritte Folge von Ganz oben, Holstein Kiel und das Abenteuer Bundesliga, am Point of No Return. Der Fußball hat eine unheimliche Strahlkraft. Aber es gibt Dinge im Leben, die sind manchmal einfach wichtiger. Wie am 11. Mai 2024, dem Tag des entscheidenden Zweitligaspiels von Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Den Störchen reicht ein Punkt, um in die Bundesliga aufzusteigen. Das dringend sanierungsbedürftige Holstein-Stadion ist rappelvoll. Die Menge wankt vor dem Anpfiff zwischen Vorfreude und Anspannung. Sie wird die Mannschaft später nach vorne und schließlich zum erstmaligen Aufstieg peitschen. Auf einen Unterstützer muss Holstein aber an diesem Tag verzichten. Ministerpräsident Daniel Günther. Der hat tatsächlich Besseres zu tun, ist aber trotzdem auf seine Art dabei.
Ich konnte an dem Tag nicht, weil mein Papa 80. Geburtstag gefeiert hat. Und wir haben natürlich trotzdem das Spiel geguckt, allerdings von Österreich aus. Und man dachte nur die ganze Zeit, oh, da auf dem Platz und was für eine Euphorie. Und das lief ja dann auch die Zeit danach durch die ganze Stadt, als die Mannschaft sich hat feiern lassen nach dem Aufstieg, ne, alle Straßen voll. Das ist schon, also ich kann mich an sowas nicht erinnern, dass es mal so eine Begeisterung über einen sportlichen Erfolg gegeben hat. Das war schon, war grandios und ist auch immer noch grandios.
Ich treffe Daniel Günther an einem verregneten Sommertag in seinem Büro in der Staatskanzlei. Die Staatskanzlei liegt direkt an der Kiellinie. der Kieler Uferpromenade, Hotspot des Volksfestprogramms der Kieler Woche. Die diesjährige Ausgabe liegt gerade wenige Tage zurück. Vor Günthers Amtssitz laufen die letzten Abbauarbeiten. Drinnen begrüßt der CDU-Ministerpräsident mit einem sportlichen Händedruck. Und dann reden wir über die Stadt, das Land, den Stellenwert des Sports. Natürlich gleich auch über das Stadion. Aber erstmal geht es um Kommentare aus dem Kreis der Regierungschefs der Länder. Denn unter Ministerpräsidenten ist Fußball ein großes Ding, wie Daniel Günther verrät.
Also Fußball ist immer Gegenstand von Frotzeleien. Gerade wenn man gegeneinander gespielt hat, dann schickt man sich auch unter Ministerpräsidentenkollegen schon mal Nachrichten. Das gebe ich zu, ist im Handball natürlich schon auch manchmal so. Also Rainer Haseloff, der nun aus Sachsen-Anhalt kommt, mit Magdeburg ja auch einen starken Handballverein hat. Da haben wir schon immer geguckt. Wir haben THW und Flensburg-Handewitt gegen Magdeburg gespielt. Da haben wir uns auch ab und zu mal unterhalten drüber. Aber Fußball ist dann schon da auch nochmal höheres Gesprächsthema. Und klar, jetzt sind wir dann stärker im Fokus. Und wenn wir gegen die ganzen Großen jetzt hier in Kiel spielen, kann ich mir vorstellen, dass da durchaus das Gesprächsthema nochmal ein bisschen stärker auf Fußball gehen wird.
Günther, das klingt schnell durch, wenn man mit ihm spricht, ist ein sportaffiner Mensch. Seine erste große Liebe war dabei der Handball. Er hat selbst gespielt, ist Fan mit einer besonderen Leidenschaft für den THW Kiel. Der THW hat eine komplizierte Saison hinter sich, ist in der Bundesliga nur Vierter geworden. Das ist in etwa so, als würde der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga nur Vierter werden. In der Champions League erreichte der THW das Final Four, verpasste aber wie die Bayern das Endspiel. Es ist also eine verzwickte Gemengelage bei den Zebras, während die Störche im Fußball zum Höhenflug ansetzen. Zwei Bundesligisten dieser Größe in einer Stadt. Kommt es zum Wachwechsel? Der Ministerpräsident bleibt da erst einmal gelassen.
Natürlich muss man ein bisschen auch um die Aufmerksamkeit kämpfen. Aber da würde ich auch immer sagen, Konkurrenz belebt natürlich auch irgendwie. Und diese Handballbegeisterung wird sich dadurch nicht ändern. Aber klar, um Sponsoren, um Menschen, die das auch unterstützen, muss stärker gebuhlt werden. Da ist der Fußball einfach schneller im Fokus. Ich meine, wenn Holstein Kiel jetzt überall auch damit glänzen kann, dass sie jetzt Heimspiele gegen Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund machen, das ist schon eine Hausnummer.
Und damit, wenn der Ministerpräsident schon diese Brücke baut, zum Stadion. Denn wenn Holstein Kiel nun damit glänzen kann, Heimspiele gegen Bayern, Leverkusen und den BVB zu haben, dann gehört auch zur Wahrheit, dass diese Spiele in einer veralteten Spielstätte stattfinden, die den Anforderungen des Bundesliga-Fußballs auf Dauer nicht gerecht wird. Der THW, er hat mit der Ostseehalle, die offiziell unter Wunderino Arena firmiert, eine der größten Multifunktionsarenen der Republik als Schauplatz seiner Spiele. Verglichen damit und auch im Vergleich zur Erst- und selbst Zweitliga-Konkurrenz spielt Holstein Kiel in einer Bruchbude. Das Holstein-Stadion hat seinen Charme, aber es ist ein schroffer Charme. Ich war als Holstein-Reporter gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Geidel häufig in diesem Stadion. Es hat was, aber es hat auch sehr vieles nicht. Komfort sucht man hier vergebens. Geidel, genannt Opa, mit dem ich für diesen Podcast lange gesprochen habe, war und ist noch viel länger dabei als ich. Das Holstein-Stadion ist sein zweites Wohnzimmer.
Charmante Bruchbude, ne? Also ich stehe ja nicht so auf gelackte Stadien. Ist zwar cool, wenn man da in den großen Arenen sitzt und ein tolles Bild und so weiter. Aber ich mag sowas eben halt auch. Aber es ist auch müßig, darüber zu diskutieren, weil die Vorgaben so sind, wie sie sind. Und die müssen erfüllt werden.
Übrigens, wo ich es gerade Wohnzimmer nannte. Es ist eines, in dem man sich gern aufhält, dessen Tücken man aber ganz genau kennen sollte.
Ich bin ja schon seit 7 Jahren mit Sondergenehmigung in der Förde-Arena, wo die gegnerischen Mannschaften sich immer wahrscheinlich wieder fragen, komme ich hier heil die Treppe aus der Umkleidekabine runter? Muss man auch schon mal den Kopf einziehen irgendwo, dass man sich nicht die Rübe stößt da irgendwie. Aber fließend warm Wasser ist mittlerweile gewährleistet. Das war früher auch nicht unbedingt immer der Fall. Je nach Strom, also je nach Versorgungslage gab es auch schon mal kalte Winterabende mit Frischwasserbefüllung irgendwo, wo es dann, na egal. Jedenfalls muss es ja gemacht werden und das ist sicherlich ein Damoklesschwert, was über den Störchen hängt.
Ein Damoklesschwert. Der Begriff entstammt einer altertümlichen Legende. Der Duden beschreibt seine Bedeutung so. Deutlich erkennbare, vorhandene Gefahr, von der jemand jeden Augenblick die Vernichtung oder Ähnliches gewärtigen muss. Klingt nicht wirklich erfreulich. Wir kommen gleich noch einmal dazu. Erstmal aber zu den Fakten. Holstein Kiel braucht dringender denn je ein neues Stadion. Und Holstein Kiel wird nach Lage der Dinge eines bekommen. Mitte Juli hat die Kieler Ratsversammlung die europaweite Ausschreibung beschlossen. Bis Ende des Jahres können sich Bauunternehmen für den Auftrag bewerben. Entstehen soll ein Stadion am aktuellen Standort, das sämtliche Kriterien erfüllt und das Fassungsvermögen von aktuell 15.000 auf 25.000 Zuschauer hebt. Die geplanten Kosten 75 Millionen Euro. 20 vom Land, 20 aus dem Privatvermögen von City-Gründer und Holstein-Aufsichtsrat Gerhard Lütje, 10 von der Stadt. Der Rest soll auf dem Kreditmarkt beschafft werden. Im Herbst 2025 soll es losgehen. Endlich, wie auch Ministerpräsident Günther sagt.
Es ist alles erstligatauglich an diesem Verein, aber das Stadion eben noch nicht. Und von daher ist es wirklich bitter notwendig, dass es jetzt auch losgeht. Ich glaube, realistisch gesehen wäre es besser gewesen, es einen Tick früher zu machen. Weil wenn man so lange in der zweiten Liga spielt, war das ja eigentlich absehbar, dass Holstein das auch dauerhaft schaffen kann und eben auch auf andere Kapazitäten angewiesen ist. Jetzt muss es fix gehen. Da habe ich auch hohes Zutrauen, dass auch die Verantwortlichen im Verein ohnehin, aber auch in der Landeshauptstadt Kiel jetzt wirklich alles daran setzen, dass diese Zeitpläne auch eingehalten werden.
Klar, dass ich auch im Rathaus vorbeigucken muss. Einige Wochen nach dem Treffen mit Daniel Günther habe ich einen Termin bei Oberbürgermeister Ulf Kämpfer von der SPD. Als Kämpfer vor 10 Jahren sein Amt antrat, war Holstein Kiel gerade in die dritte Liga aufgestiegen. Sportlich hat sich Großes getan seitdem. Aber das Stadion ist immer noch das alte. Ein Flickwerk aus der alten massiven Haupttribüne und mehreren Stahlrohrtribünen. Der Ball liegt bei der Stadt. Und die will ihn jetzt versenken, wie Kämpfer sagt.
Keine Stadt baut häufig Stadien. Und ich sehe es eher positiv. Wir haben jetzt über 20 Jahre über einen Stadionneubau diskutiert. Wir können jetzt an vielen Dingen, sagen wir, einen Check machen. Wir haben ein Finanzierungsmodell, wir haben Fördergelder, wir haben einen Bebauungsplan. Den hat es ja ewig nicht gegeben. Und wir haben jetzt auch eine positive Unterstützung in der Stadtpolitik und in der Stadtgesellschaft, auch wenn das natürlich immer kritisch beäugt wird, wenn so ein Milliardenbusiness wie der Profifußball auch noch mit Steuergeldern finanziert wird. Aber ich glaube, wenn wir einigermaßen im Rahmen der Kosten bleiben, dann fliegt das Ganze. Und wenn wir erstmal angefangen haben, gibt es ja kein Zurück mehr. Also insofern hoffe ich, dass wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres über den Point of No Return kommen und dass dann auch die Bagger rollen.
Kein Zurück, Point of No Return. Klingt spannend, aber auch nach einem heiklen Unterfangen. Und genau so empfinden die Mahner dieses Projekt. Nicht, weil sie kein neues Stadion wollen. Die Sache ist vor dem Hintergrund der Anforderungen unausweichlich. Sie stellen sich nur die Frage, wie soll das gehen? Denn es wird ja weiter Fußball gespielt. Nur dann eben auf einer Großbaustelle. Mein alter Kollege Andreas Geidel hat da so seine Bedenken.
Das heißt im Klartext, du spielst 4 Jahre mindestens auf einer Baustelle. Mit einem Fassungsvermögen dann von wahrscheinlich um und bei immer so zwischen 9.000 und 10.000 Zuschauern. Da habe ich Bauchschmerzen. Da habe ich große Bauchschmerzen, wie man das verkraften möchte, wie man da Spieler hierher locken möchte. Das ist für mich noch ein bisschen schwierig in der Vorstellung, um das mal milde zu formulieren. Da zeigt sich dann eine große Schwachstelle des Clubs oder auch der Stadt. Oberen hier, eben wer auch immer dafür zuständig sein mag, das ist 10 Jahre Planungsversäumnis.
Die Stadtoberen um Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, die hierbei den Hut aufhaben, bleiben aber gelassen. Sowohl was den dann näher rückenden Bauprozess und seine Auswirkungen auf den Sport angeht, als auch, dass Holstein Kiel in einem alten, heruntergerockten Stadion in der Bundesliga antreten wird. Ich habe Kämpfer gefragt, ob es ihm peinlich ist, als Repräsentant der Stadt die deutsche Fußballelite in dieser aus der Zeit gefallenen Arena begrüßen zu müssen.
Ich finde das toll, dass man es mit so einem Stadion und mit so bescheidenen Strukturen schaffen kann. Das lässt den sportlichen Erfolg und die sportliche Leistung noch mal heller erscheinen. Es ist so, wie es ist. Und das Kiel ist nun mal keine Stadt, wo der Oberbürgermeister oder sonst jemand eine Schatulle hat und sagt, was kostet die Welt, wir machen das jetzt mal, sondern wir müssen immer wieder improvisieren. Und daraus haben wir Tugenden entwickelt, die uns, glaube ich, noch helfen werden, auch wenn es mal schwierig wird in der Bundesliga.
Der Kieler Oberbürgermeister freut sich übrigens diebisch auf ein bestimmtes Szenario, das einen gewissen Promi-Gast betrifft, der am 14. September mit seinem Münchner Arbeitgeber in der Bruchbude am Kieler Westring vorstellig werden wird.
ich kann damit gut leben. Klar, das hat dann ein paar skurrile Effekte. Ich war jetzt vor ein paar Wochen mal zum ersten Mal in Umkleidekabinen im Holsteinstadion, habe mich sehr an meine Zeit in der D-Jugend beim SV Fortuna Büsdorf vor 40 Jahren erinnert gefühlt. Aber die Vorstellung, dass Harry Kane wenigstens einmal in dieser Kabine sich umkleiden muss, die finde ich einfach nur großartig. Und diese Geschichte des Underdogs von David gegen Goliath, das ist immer noch eine der tollsten Geschichten im Fußball.
Geschichten, wie sie Holstein Kiel schon mit dem Aufstieg geschrieben hat und nun wieder schreiben will, als Teil dieser Stadt und dieser Region, die als eine der ganz wenigen in Europa noch nie in einer landesweiten ersten Liga vertreten war. Diese Lücke ist geschlossen und die Reihen sind es auch. In dieser unaufgeregten Gegend, in der Ruhe und ein gewisser Pragmatismus den Dingen gegenüber zu den Grundtugenden gehören. Im bedachten Handeln des Clubs, etwa aktuell wieder auf dem Transfermarkt, wobei ich an dieser Stelle gern auf Folge 2 verweise, spiegelt sich das Bundesland also durchaus wider. Da geht auch Ministerpräsident Daniel Günther inhaltlich mit und gemeindet direkt den badischen Störche-Coach Marcel Rapp emotional mit ein.
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass es typisch schleswig-holsteinisch ist. Dafür steht, finde ich, Marcel Rapp aber auch als Trainer, auch wenn er natürlich zu den Fachkräften gehört, die wir immer nach Schleswig-Holstein werben wollen und ja auch nicht ursprünglich hierher kommen, was man ja auch an seiner Sprache auch hört. Aber der passt einfach perfekt auch mit dieser Art natürlich dazu. Der macht ja auch dieses auf Sicht arbeiten, bei den Spielen immer gucken, ne, dass man aufs nächste Spiel guckt. Also dieses Grundsolide strahlt er auch aus und das macht eben auch der gesamte Verein genauso erfolgreich in den letzten Jahren. Und von daher habe ich totalen Respekt davor, dass sie es jetzt genauso angehen. Ich kann mich noch an die Unkenrufe bei der letzten Saison erinnern, wo ja echt ein massiver Umbruch stattgefunden hat und genau das auch gemacht worden ist. Man hat Spieler mit Potenzial geholt und das hat sich absolut bewahrheitet, dass es ein richtiger Weg gewesen ist. Und deswegen glaube ich, dass es auch sehr klug ist, genauso besonnen jetzt auch sich auf die erste Liga vorzubereiten und dann genauso solide weiterzuarbeiten, wie sie es bisher auch gemacht haben.
Marcel Rapp, vom Regierungschef also geradezu geadelt, ist mit seiner Mannschaft unterdessen, mittlerweile ist Ende Juli, nach Österreich ins Trainingslager aufgebrochen. Die Mission? Letzter Schliff vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Alemannia Aachen am 17. August. 7 Tage später ist es dann soweit. Bundesliga. Auswärts bei der TSG Hoffenheim. Das Märchen beginnt. Aber ganz so märchenhaft läuft es nicht in Tirol. Die Mannschaft muss mit aufziehenden Gewitterwolken zurechtkommen. Zunächst nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinne. Aber auch sportlich ist noch nicht alles eitel Sonnenschein. Mehr dazu hört ihr in der 4. und letzten Folge von Ganz oben. Holstein Kiel und das Abenteuer Bundesliga.
Das war die 3. von 4 Folgen Ganz oben. Holstein Kiel und das Abenteuer Bundesliga. Ende August geht es wie gewohnt weiter mit dem wöchentlichen Talk zur neuen Bundesliga-Saison. Dann mit Almut Schuld und Roman Gerd.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.